begrüße Sie wieder zur Vorlesung. Ich möchte gleich fragen, wer ist heute zum ersten Mal da, war letztes Mal nicht. Gut, dann werde ich, kurz wiederholen, insbesondere auch die Prüfungssachen wollten wir sowieso noch einmal besprechen. Also die Vorlesung findet mit einem Tutorium statt vom Kollegen Wollner, der immer nach der Vorlesung auch noch bis 3 ungefähr für Fragen zur Verfügung steht hier. Und im Übrigen betreut er auch per Internet, da gibt es ein Moodle, also so ein E-Learning-Tool, und da können Sie auch mit ihm in Kontakt treten, wenn irgendwelche Fragen zu klären sind. Ich habe letztes Mal einen groben Überblick über die Themen der Vorlesung gegeben. Das werde ich nicht wiederholen heute, aber die Prüfungsmodalitäten werden wir jetzt noch einmal besprechen, und ich werde das auch gegen Ende des Semesters noch einmal tun, also vielleicht im Juni oder so. Inzwischen können Sie auf das Moodle zugreifen. Ich schreibe Ihnen meine Homepage auf. Von dort und auch von anderen Orten kommen Sie dorthin. Und da gibt es einen Link zur Vorlesung, oder Sie gehen gleich auf die Seite der Vorlesung. Und jetzt, Herr Wollner, könnten Sie vielleicht zu den Prüfungen was sagen. Brauchen wir das Mikrofon? Hören Sie hinten? Ja? Also mir wäre es lieber ohne Mikro, aber letztes Mal war eine Baustelle in der Nähe im Haus. Heute ist angeblich keine Bautätigkeit zu erwarten. Wenn doch, dann können wir sie einschalten.
Ja. Also es gibt 3 Möglichkeiten des Zeugniserwerbs. Das sind die mündliche Prüfung, die schriftliche Prüfung und drittens eine Arbeit für die Wikipedia zu schreiben. Zur mündlichen Prüfung. Die findet statt in der Sprechstunde ab dem Wintersemester. Und die schriftliche Prüfung findet der erste Termin am Ende des Sommersemesters statt und dann die Folgetermine im Wintersemester. Bei diesen beiden Prüfungen gibt es 2 Prüfungsfragen zu beantworten. Und teilweise können diese Prüfungsfragen vorbereitet werden. Sie sind immer gleich. Die Prüfungsfragen gibt es auch im Moodle drin. Also die erste ist, welche Rolle spielt Interkulturalität für Ihr jeweiliges Studienfach? Das erfordert selbstständige Recherche im Vorfeld. Anregungen können wir nur für das Studienfach Philosophie geben. Und die zweite Frage bezieht sich auf einen der 6 Themenbereiche, die in der letzten Lehrveranstaltung vorgestellt wurden, die sich auch im Moodle finden, die 6 Themenbereiche aufgegliedert. Und davon wählt man eben einen Themenbereich aus und behandelt diesen Themenbereich. Inwieweit können die Prüfungsfragen vorbereitet werden? Es ist so, dass zur schriftlichen Prüfung mindestens die erste Frage fertig ausgearbeitet, also im Computer geschriebener und ausgedruckter Essay mitgebracht werden soll. Umfang ca. 6000 Zeichen.
Nicht muss, also man kann die schriftliche Prüfung auch hier tatsächlich schreiben. Es ist nicht muss.
Auch nicht die erste.
Man kann bei der schriftlichen Prüfung schon da sitzen und 2 Stunden schreiben. Ich bin nur froh, wenn das nicht viele tun, weil das schwer zu lesen ist.
Genau, und es können auch theoretisch beide Prüfungsfragen in dieser Form mitgebracht werden. Bei der mündlichen Prüfung hingegen nicht, da darf maximal die erste Prüfungsfrage vorher ausgearbeitet mitgebracht werden. Gibt es direkt dazu Fragen?
Also Sie kommen her, zeigen mir Ihren Ausweis, ich muss Sie identifizieren nach den Statuten der Uni und Sie unterschreiben, dass Sie das eigenständig und nicht unter Verwendung ungültiger Mittel, also Kopien aus dem Internet oder so, selbst geschrieben haben. Das unterschreiben Sie, geben das ab und gehen wieder.
Und bei der zweiten Prüfungsfrage ist das gleich.
Ja, Sie können beide, bei der schriftlichen Prüfung können Sie beide Teile ausdrucken zu Hause, während des Semesters ausarbeiten, wann Sie wollen und mitbringen. Bei der mündlichen nur den ersten.
Genau. Auf 6.000
Zeichen. Steht alles im Moodle. Die circa 6.000 Zeichen. Also wenn Sie es überschreiten, macht es nichts, aber nicht 15.000 Zeichen. Sie müssen sich ja vorstellen, dass auch meine Lesezeit begrenzt ist.
Ja. Und bei dem Beitrag für die Wikipedia, da ist es so, das ist so gedacht, dass man einen Artikel schreiben kann oder einen vorhandenen Artikel verbessern kann zum Themenbereich der Vorlesung. Das hat es in früheren Vorlesungen schon mal gegeben und das hat in der Regel sehr gut funktioniert. Es sind sehr gute Wikipedia-Artikel dabei entstanden. Es gibt zwei Dinge zu beachten. Es muss einerseits fachlich gut sein und andererseits muss es formal den Kriterien der Wikipedia entsprechen. Also es soll nicht eine Seminararbeit sein, sondern es soll wirklich quasi ein Lexikon-Artikel oder Enzyklopädie-Artikel sein. Und das muss nicht nur in der deutschen Wikipedia so sein, das kann auch in allen Sprachen, die uns zugänglich sind, sozusagen. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Für diese Wikipedien könnt ihr einen Beitrag schreiben. Hier gibt es noch keine Vorschläge oder sowas. Das wird hoffentlich in den nächsten Wochen folgen. Es kann natürlich selbstständig recherchiert werden und überlegt werden und angefragt werden, ob jemand zu diesem Artikel was, also zu diesem Thema einen Artikel schreiben darf. Wir sind froh über selbstständige Recherche. Alle diese Infos gibt es auch im Moodle-Raum zu der Vorlesung. Zudem findet man über das Vorlesungsverzeichnis am allereinfachsten. Es gibt dann einen Link und wenn man auf den klickt, müsste man automatisch angemeldet sein. Für die Vorlesung gibt es keine Anmeldepflicht. Es sind die Vorlesungen auf der Philosophie generell immer ohne Anmeldepflicht, beziehungsweise noch ohne Anmeldepflicht. Und wir müssen auch nicht für den Moodle-Raum oder irgendwas freischalten. Es muss sich auch niemand abmelden oder so. Es kann sein, wenn jemand nicht teilnehmen möchte, kann ich jemanden manuell aus dem Moodle-Raum löschen, aber im Prinzip ist das auch egal, weil man bekommt keine E-Mails und nichts. Der Moodle-Raum dient als Ablage für alle Arbeitsmaterialien. Es finden sich Links auf Texte, Bücher, die in der Vorlesung erwähnt wurden. Es finden sich Tonmitschnitte eines Kollegen, wofür wir sehr dankbar sind. Das heißt, wer mal eine Vorlesungseinheit verpasst, kann sie zu Hause über den Tonmitschnitt nachhören. Und es findet sich ganz wichtig ein Forum. Das hat mich haben ein paar Kollegen darauf hingewiesen, das hatte zuerst nicht funktioniert. Also ihr konntet keine Fragen posten. Jetzt müsste es aber gehen. Da können alle Fragen auch zur Prüfung gestellt werden, aber auch natürlich inhaltlicher Art.
Genau. Haben Sie dazu Fragen? Nein, sicher nicht. Wenn es irgendeine Unsicherheit gibt, bitte stellen Sie die Fragen. Es ist fast nie der Fall, dass es nur Sie selbst interessiert, sondern immer auch andere. Bitte.
Bei der zweiten Prüfungsfrage kann man sich die Lesregeln nicht
aufrufen? Nein oder ja. Ja und nein. Also die erste Prüfungsfrage ist soweit klar. Über die werden wir auch sicher gegen Ende des Semesters noch einmal diskutieren, aber sie ist soweit klar. Da geht es um die Frage, was ist Interkulturalität im eigenen Studienfach? Was bedeutet das? Die zweite Frage betrifft einen der 6 oder 5 Themenbereiche. Auf der Homepage, die ich da aufgeschrieben habe, sind diese Themenbereiche fett notiert. das sind die Themenbereiche. Das ist zum Beispiel der Themenbereich Historizität oder Kulturalität, wird der erste sein, mit dem werde ich nächstes Mal beginnen. Kulturalität und Kulturmodelle ist ein Themenbereich. Dazu gibt es zwei Vorlesungen. Und zu diesem Themenbereich werde ich auch Fragen formulieren. Habe ich aber auf der, und zwar auf der Homepage. Was sind Kulturmodelle, welche hauptsächlichen Kulturmodelle gibt es, wo sind deren Stärken und Schwächen? Solche Fragen werde ich formulieren. Das habe ich aber noch nicht. Also Sie wählen zunächst aus den Themenbereich Kulturalität und Kulturmodelle, also den ersten Themenbereich, und dann sind ein paar Fragen von mir vorgegeben. Die wählen Sie sozusagen nicht, sondern zu denen sollen Sie jedenfalls etwas schreiben oder sagen. Das ist klar? Nein, ist kein Thema. Wissenschaftliches Arbeiten ist kein Thema, also nicht so ein Thema, das ich bespreche. Aber ich habe auf meiner Homepage, also bis hierher, ohne die Vorlesung, einige Hinweise, sogar mehrere Subseiten zum wissenschaftlichen Arbeiten. Also wie ich Zitate erwarte, wie ich das Bibliografische erwarte. Das Einzige, was ich da jetzt noch tun werde, ist auf der Homepage der Vorlesung einen Link zu diesen anderen zu machen, damit Sie das sehen. Ja. Aber mehr Hilfestellung gebe ich da nicht. Dort ist allerdings eh ziemlich ausführlich. Ja. Aber das muss ich tun. Zitierregeln und sowas. Noch Fragen? Nein? Gut. Dann danke, Herr Runge. Also noch einmal ganz kurz der Überblick über die Vorlesung insgesamt, so quasi als Wiederholung zum letzten Mal. Und da kommt mir gerade in den Sinn, es gab letztes Mal in der Diskussion ein paar Anfragen und auf eine Anfrage habe ich nämlich nach den Ursprüngen der Philosophie habe ich verwiesen auf eine babylonische Priesterin aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend, von der angeblich oder vielleicht tatsächlich der erste Text, der erste datierbare Text, den man als philosophische Reflexion bezeichnen kann, stammt. Und da habe ich im Moodle den Literaturhinweis gegeben, die heißt also in Heduana, diese Babylonierin, um das Jahr 2300 herum. Der Literaturhinweis wird Ihnen aber nicht sehr viel nützen, wahrscheinlich, weil die Zeitschrift vermutlich sonst nicht in Österreich ist. Also wer sie unbedingt lesen will, diese Details über in Heduana, das Heft hätte ich mit, das ist im vergangenen Jahr ein Aufsatz erschienen. Interessiert das jemand? Können Sie nachher vielleicht ja, ausprobieren. Gut, ich habe letztes Mal die Hauptthemen umrissen und auch die Themenbereiche genannt, um die es in der Vorlesung gehen wird. Und wiederhole das kurz. Es geht also zunächst um eine philosophische Frage, nämlich die Frage nach der Kulturalität von Philosophie im Allgemeinen. Denn interkulturelle Philosophie ist Philosophie und fraglich ist zunächst einmal, warum soll überhaupt so ein Adjektiv wie kulturell oder interkulturell oder transkulturell oder was auch immer, chinesisch, christlich etc. vor dieses Substantiv Philosophie kommen und was ist im Allgemeinen unter Philosophie zu verstehen. Darüber habe ich letztes Mal etwas ausführlicher geredet, wiederhole nur so viel. Ein generischer Begriff, ein hinsichtlich auf die Kulturtraditionen sozusagen darüberliegender allgemeiner Begriff von Philosophie, denke ich, kann sowohl inhaltlich als auch formal so bestimmt werden, dass man sagt, Inhaltlich muss es um Fragen gehen nach der Struktur der Wirklichkeit. Was ist eigentlich wirklich? Was ist die Wirklichkeit der Welt? Also um ontologische Fragen in europäischer Terminologie. Oder es geht um Fragen der Wahrheit, der Erkenntnisbegründung, um Unterscheidungsfragen zwischen Meinen, Glauben, Erkennen, Wissen und so weiter, Kriterien der Wahrheit, Begriffe der Wahrheit, also was wir in Europa gewöhnlich Epistemologie oder Erkenntnistheorie nennen. Oder es kann drittens um Fragen gehen, die Normen betreffen, ästhetische Normen, Fragen nach der Schönheit oder ethische, moralische Normen, Fragen nach Gut und Böse etc. Normen eben. Wenn einer dieser drei Fragebereiche, und jetzt geht es ins Formale, wenn einer dieser drei Fragebereiche bewusst, reflexiv, nachweislich behandelt worden ist, dann liegt in der Geschichte des menschlichen Denkens Philosophie vor. Also Reflexivität, Reflexion auf solche Begriffe, Versuche mit Hilfe nur menschlicher Denktätigkeit Fragen dieser Art zu klären, nenne ich Philosophie. Das heißt also, wenn nachweislich so etwas wie eine Begriffssprache entwickelt worden ist, in welcher natürlichen Sprache auch immer, dann liegt Philosophie vor. Und das wiederum impliziert, dass Philosophie nicht ein bloß okzidentales, wahrscheinlich ein ziemlich globales Phänomen in menschlichen Gesellschaften ist, aber wir haben nicht über alle menschlichen Gesellschaften hinreichend viele Quellen, um das auch zu reflektieren. Alle philosophischen Traditionen, einschließlich unserer eigenen okzidentalen, sind kulturell geprägt. Das ist der erste Themenbereich dann ab nächster Woche, sind kulturell geprägt. Ich habe das ein bisschen ausgeführt letzthin und werde heute sowieso noch einmal darauf zu sprechen kommen. Der zweite Themenbereich wird dann sein, die philosophie-historische Problematik. Das kann ich auch recht kurz eigentlich sagen. Philosophie, zumindest in unserer europäischen Tradition, beschäftigt sich sehr mit ihrer eigenen Geschichte, beschäftigt sich manchmal fast ausschließlich irgendwie mit der eigenen Geschichte, wenn man Studienpläne oder auch Forschungsprojekte, Dissertationsprojekte etc. anschaut, dann ist man geneigt, einem Wissenschaftssoziologen zuzustimmen, der gesagt hat, die Wissenschaftler beschäftigen sich weniger, meistens, er hat von den Sozialwissenschaften gesprochen, man kann aber auch die Philosophie an der Stelle einsetzen. Die Wissenschaftler, die Sozialwissenschaftler, sagt dieser Soziologe, beschäftigen sich in der Regel weniger mit den Gegenständen, nämlich mit in dem Fall der Gesellschaft oder mit dem Guten und Bösen oder mit der Wahrheit und der Wirklichkeit in der Philosophie, als vielmehr damit, was andere darüber gedacht und gesagt haben, was andere dazu gesagt oder gedacht haben. Also was Hegel, was Aristoteles, Platon oder in anderer Tradition Konfuzius etc. darüber gesagt haben. Philosophie beschäftigt sich zumindest in unserem europäischen Zusammenhang sehr stark mit ihrer eigenen Geschichte. Und dazu muss man noch fügen, dass die Beschäftigung der europäischen Philosophie der Neuzeit seit dem 17. 18. Jahrhundert fast ausschließlich mit der Geschichte des philosophischen Denkens in Griechenland und im Abendland stattgefunden hat und nach wie vor stattfindet. Dass man sich also nicht mit der Geschichte des philosophischen Denkens der Menschheit überhaupt beschäftigt, sondern mit der abendländischen. Also nur mit dieser Region, nur mit der eigenen Tradition. Daraus ergibt sich eine Problematik, insbesondere dann, wenn man wie ich glaube, sagen muss, jede Philosophie ist kulturell geprägt und somit nicht etwas Allgemeines. Das wird also meine zweite Frage dann sein, die Philosophie-Historie. Der dritte Themenbereich Entstehungsbedingungen von Philosophie. Gibt es so etwas, kann man eine Hypothese zumindest darüber begründen, unter welchen Bedingungen philosophisches Denken überhaupt entsteht und wie es wirkt und wie es sich verbreitet oder wieder vergeht. Der vierte Themenbereich, den habe ich im Programm benannt mit Zentrismen und Polyloge. Das sind beides Kunstwörter. Zentrismus kennen Sie wahrscheinlich aus Zusammenhängen wie Eurozentrismus oder Sinozentrismus oder Afrozentrismus. Also ich werde da das Phänomen kultureller Zentrismen generalisierend behandeln, nicht bloß auf eine Kulturregion bezogen, sondern generalisierend und fragen eben, wie kann die Philosophie mit diesen offenbar zwingendem zentristischen Verhalten, das wir immer als Menschen anlegen, zurande kommen. Der nächste Bereich ist dann Hermeneutik und Interpretation. Darauf werde ich heute ohne dies auch zu reden kommen, auf den anderen weniger. Und der letzte dann der Themenbereich Funktionalität von Philosophie und Interdisziplinarität. So viel zur Wiederholung vom vergangenen Mal. Haben Sie dazu Fragen? Vielleicht die letztes Mal da waren, auch noch übrig gebliebene Fragen? Nein? Gut. Was ich heute tun möchte, ist dieses Unternehmen, dem ich mich auch selber zurechne, einer interkulturellen Philosophie quasi zu verorten in der Gegenwartsphilosophie. Wann hat sie begonnen? Was könnten die Motive sein, die dieses Projekt überhaupt zustande brachten? Und wie wird sie entwickelt? Was sind ihre hauptsächlichen Fragestellungen? Also ich versuche jetzt zu umschreiben, was ich unter interkultureller Philosophie generell verstehe. Und das habe ich schon einmal getan und der Lesetext, der da auf der Homepage verlinkt ist, auch im Moodle verlinkt ist, den ich Ihnen da empfehle zu lesen, den ich heute mehr oder weniger paraphrasieren werde, dieser Lesetext war im Kontext einer Vorlesung über Philosophie im 20. Jahrhundert. Und ich werde ihn eigentlich unverändert übernehmen. Ich habe damals interkulturelle Philosophie zu anderen philosophischen Neuansätzen des 20. Jahrhunderts versucht zuzuordnen oder abzugrenzen. Und zwar ist es eines dieser philosophischen Projekte der wirklich letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Man kann da nicht vor 1990 zurückgehen. Erst um 1990 herum bildet sich so etwas heraus, werden auch entsprechende Termini formuliert und es steht im Zusammenhang mit anderen Neuansätzen dieses letzten Drittels des 20. Jahrhunderts. Und mit welchen ist das der Fall? Ich denke, dass es mit der Postmoderne, mit der feministischen Philosophie und mit der postkolonialen Philosophie am stärksten im Zusammenhang steht, dieses Projekt einer interkulturellen Philosophie, dass es aber auch Unterschiede zwischen all diesen gibt und jetzt zunächst aber auch Ähnlichkeiten. Also diese vier, die ich jetzt genannt habe, bilden so etwas wie eine Theorie, Familie, eine Großfamilie. Sie haben Familienähnlichkeiten im Ansatz. Die feministische Philosophie, die postkoloniale, die postmoderne und auch die interkulturelle. Welche Ähnlichkeiten? Zum Beispiel zur postmoderne, zur feministischen Philosophie. Alle diese vier haben meines Erachtens folgende Eigenheiten. Sie sprechen jeweils erstens ein besonderes Publikum an. Also sie sondern sich in gewisser Weise aus von den Mainstreams der Philosophie. Es gibt interkulturelle Philosophen und Philosophinnen, wie es feministische Philosophinnen gibt, die sind phänomenologisch orientiert in der Methode oder die sind analytische Philosophinnen oder Philosophen. Sie sind nicht mit diesen, decken sich nicht mit diesen alten Unterscheidungen Phänomenologie, Marxismus, Existenzphilosophie oder analytische Philosophie, sondern es kommt das gleichsam alles vor, aber sie sprechen ein besonderes Interesse an, auch ein besonderes Publikum. Und dieses besondere Interesse besteht bei allen Vieren, glaube ich, darin, dass sie Eigenbeschreibungen, Selbstaussagen zu befördern suchen. Also dass sie, also es ist am leichtesten vielleicht an der feministischen Philosophie klarzumachen, dass es ja auch schon etwas, was länger in Entwicklung ist. Die feministische Philosophie hat sich unter anderem sehr stark aus der Frage entwickelt, gab es Philosophinnen in der Geschichte des Denkens? Und zunächst haben die feministischen Philosophinnen auch nur in Griechenland gesucht und im Abendland, selbstverständlich, in der Geschichte des europäischen Denkens. Und haben die über sich selbst gesprochen, als ein emanzipatorisches Fragen, das sozusagen eine Eigenbeschreibung, eine Eigenperspektive eingefordert hat, die sich absetzen wollte von und abgesetzt hat von dem Mainstream der Philosophiegeschichtsschreibung. Bei der interkulturellen Philosophie ist ganz ähnlich gelaufen, auch da der Impetus zunächst die Frage, zum Beispiel die Frage, gibt es Philosophie in Afrika? Gibt es traditionelle Philosophie oder gibt es echte Philosophie in traditionellen Kulturen Schwarzafrikas? Das ist eine typische Anfangsfrage auch für interkulturelle Philosophen gewesen, für einige zumindest. Ein zweites Merkmal nach diesem besonderen Interesse, alle diese vier Ansätze entwickeln eine eigene Theoriesprache, eigene Terminologien und setzen sich von den traditionellen Theoriesprachen der Hauptrichtungen, der bis dahin führenden Hauptrichtungen der Philosophie weitgehend ab. Also sie suchen sozusagen eine neue Terminologie. Das mache ich am besten deutlich am Beispiel eines Ausdrucks, den ich in die Diskussion eingebracht habe, nämlich dem Ausdruck Polylog. Der Dialog, die Dialektik war ein altes, bereits griechisches Erbe in der Philosophie, aber da ist dann das Problem aufgetreten, dass man bei Dialog fast immer nur an zwei denkt, was nicht aus der griechischen Wortbedeutung herkommt, aber faktisch so ist. In den gegenwärtigen Sprachen denke ich immer an zwei Partner. Und das hat zum Beispiel mir dann Mitte der 90er Jahre ein echtes Problem bereitet und dachte, da kann man eigentlich nicht weitermachen. Wenn man die Philosophie als ein globales Phänomen ansieht, dann sind das immer viele und nicht zwei. Es sind viele Partner, Partnerinnen aus vielen Kulturen, also poly, viel griechisch. Und darum diese Wortprägung Polylog, und ich werde Ihnen dann was man eventuell sinnvollerweise darunter verstehen kann, im Laufe des Semesters auch schildern. Also es werden neue Wörter auch sogar, oder es werden andere bestehende Wörter, also neue Wörter erfunden in diesen Diskursen. Bei der feministischen Philosophie war das der Fall, oder bei der postmodernen desgleichen. Differenz beispielsweise. Ein drittes Merkmal, sie sprechen nicht unbedingt über die klassischen Themen der jeweiligen Theoriegemeinschaft, in der sie sich bewegen. Diese feministischen Historikerinnen, feministischen Soziologinnen oder Philosophinnen sprechen nicht unbedingt von den Hauptthemen, den klassischen Themen der Philosophie, der Soziologie oder der Geschichtswissenschaft, sondern sie bringen eine neue Perspektive zum Ausdruck. Und so ist es auch bei der interkulturellen Philosophie. Viertes Merkmal aller, sie wenden sich gegen frühere Theorien oder Auffassungen zu ihren eigenen Themen. Frühere Theorien oder Auffassungen zu ihren eigenen Themen, wiederum im Vergleich der feministischen mit der interkulturellen Philosophie, die eines der Eröffnungswerke der deutschsprachigen feministischen Philosophie hatte den Titel Was denken Philosophen über Frauen? Das war noch in den 70er Jahren, glaube ich, erschienen von Annegret Stopzig. Und da wurde aufgezählt, was Platon über Frauen, was Thomas von Aquin über Frauen, was Thomas Hobbes und Kant und Wittgenstein und so weiter, was eben Männer, Philosophen über Frauen dachten. Und das wurde kritisiert nach und nach. Ja? Das ist sozusagen in der, so eine Fremdbeschreibung, eine Außenbeschreibung wurde eruiert, recherchiert und dargestellt und explizit gemacht auch, um es zu kritisieren. Und so ähnlich ist es auch in der interkulturellen Philosophie ein häufiges Thema, dass dieser Ausschluss des außereuropäischen, des nicht-europäischen Denkens aus der Menschheitsgeschichte, aus der Menschheitsgeschichte der Philosophie, dass dieser Ausschluss in Frage gestellt wird, dass der Eurozentrismus sozusagen explizit gemacht wird. Fünftes Merkmal aller, vier, ein Interpretationsmonopol wird abgelehnt. Das ist zwar leicht gesagt und auch von mir jetzt nur so dahingesagt, also es ist nicht so einfach, ein Interpretationsmonopol nicht zu verfolgen in der Philosophie. Jeder, der interpretiert, versucht ja seine Interpretation oder ihre Interpretation zur wirklich wahren oder besten zu machen, immer. Aber dieses Interpretationsmonopol, das tatsächlich von einer männlich geprägten, hellenistisch-christlich geprägten, eurozentrisch geprägten Philosophietradition über alle anderen ausgeübt wurde mit einem Superioritätsanspruch, einem Überlegenheitsanspruch, das wird abgelehnt in der Postmoderne überall. Und sechstes Merkmal der Familie, der Theoriefamilie, es wird versucht, individuelle oder noch fast stärker kollektive Identitäten zu befördern. Das Identitätsproblem, das Authentizitätsproblem ist in allen diesen sehr stark. Nun gehören zu dieser Familie einige, die ein Post in ihrem Namen tragen, wie zum Beispiel postmoderne oder postkoloniale Philosophie. Aber andere Mitglieder der Familie haben sich entschieden, andere Namen zu wählen. Und zwar wirklich entschieden. Das ist nicht zufällig so geschehen, diese Selbstbenennungen, warum die feministische Philosophie schlussendlich feministische Philosophie heißt und nicht anders heißt, das kann man in der Einführung in die feministische Philosophie von Hertha Nagel-Dotschikal noch sehr gut nachlesen. Aber das ist schon ein später Text. Frau Nagel-Dotschikal hat früher schon darüber reflektiert und ist eine interessante Geschichte. Auch warum, und könnte ja auch heißen, postmaskuline Philosophie zum Beispiel. Dann wäre ein Post drin. Nicht? Heißt sie aber nicht, wird positiv benannt. Und die interkulturelle Philosophie heißt auch nicht postokzidental, sondern eben interkulturell. Und diese Benennungen haben ihre Bedeutung, sind nicht unwichtig. Haben Sie bisher irgendwelche Fragen? Das ist nur ein Versuch, ein bisschen das in eine Perspektive zu bringen. Nein? Es gibt Unterschiede zwischen diesen Richtungen. Und zwar liegen die Unterschiede, glaube ich, in erster Linie darin, zu welchen anderen philosophischen Strömungen oder Richtungen nahe Verhältnisse bestehen. Also es ist deutlich, dass die interkulturelle Philosophie in einem Nahverhältnis steht, so wie sie sich entwickelt hat, historisch in den letzten 30 Jahren, in einem Nahverhältnis steht zur hermeneutischen Philosophie, einerseits zur phänomenologischen Richtung in einigen ihrer Vertreter, auch zur analytischen Philosophie, und dass sie gewisse Vorbilder hat und Vorläufer in der marxistischen Philosophiegeschichtsschreibung, das ist ersichtlich. Während die postkoloniale Philosophie wiederum eher zur Literatur oder zu Sozialwissenschaften ihre Nahverhältnisse hat. Die Nahverhältnisse zwischen der feministischen und der interkulturellen Philosophie sind besonders stark, glaube ich. Und ich möchte Sie da nur auf ein Heft der Zeitschrift Polylog hinweisen. Das ist eben auch eine Zeitschrift dann geworden vor gut 10 Jahren aus diesem Wort. Die Nummer 4 hat bereits 1999 dieses Thema Frau und Kultur, Kolonisierung von Differenz in der Philosophie thematisiert. Jetzt zu Unterschieden zwischen diesen Richtungen. Und da möchte ich als Vergleichspunkt die postmoderne Philosophie heranziehen. Eine Richtung, die etwas älter ist, die sich eigentlich schon ab den 60er Jahren etabliert hat in der Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus. Die postmoderne Philosophie hat mit der interkulturellen etwas sehr Wesentliches gemeinsam, und zwar ist das die Kritik an eurozentrischen Theorien. Das ist wirklich auffallend in der Postmoderne und hat auch für einige Vertreter der interkulturellen Philosophie einen tatsächlichen Einfluss ausgeübt. Also den Weg einer eindimensionalen Hermeneutik zu vermeiden. Postmoderne spricht davon, man müsse die großen Erzählungen abschaffen, diese Theorien, die alles implizieren, die alles zu erklären versuchen. Idealbild etwa das Hegelsche System oder dergleichen. Diese großen Erzählungen zur Erklärung von allem sind ein wesentlicher Auseinandersetzungspunkt der postmodernen Philosophie. Aber da zeigt sich auch schon der erste Unterschied. Obwohl die interkulturelle Philosophie genauso mit einer Kritik am Eurozentrismus und an diesen großen Erzählungen der europäischen Neuzeit begonnen hat und immer wieder damit sich auseinandersetzt, unterscheidet sie sich von der Postmoderne ganz wesentlich, nämlich die Postmoderne bringt aus dieser Auseinandersetzung mit den großen Erzählungen eigentlich einen Relativismus als Alternative, einen Kontextualismus, ein Bild der Philosophie, das eben keinen Universalitätsanspruch mehr zulässt, sondern aus der Kritik an den großen Erzählungen auf ein gewissermaßen Gleichgültigkeit jedes Ansatzes weitergeht. Und das ist bei der interkulturellen Philosophie, soweit ich sehe, nirgendwo der Fall. Im Gegenteil, da wird immer von Dialogen, von allseitigen Dialogen, von Polylogen und dergleichen Verfahren gesprochen. Und alle diese Verfahren zielen zwar auf ein nicht-zentristisches Verhalten ab, wo jeder Universalanspruch eines Zentrums in Frage gestellt wird, aber sie verabschieden sich nicht vom Universalitätsanspruch überhaupt. ganz und gar nicht. Diese interkulturelle Philosophie ist eigentlich bei allen Vertretern, die ich kenne, so gedacht, dass tatsächlich auf neue Art und Weise philosophiert werden soll, und zwar aufgrund der verschiedenen Kulturtraditionen. Also aber mit echten Dialogen, eine kritische Auseinandersetzung an Sachthemen. Also postmoderne Theoretiker tendieren dazu, einen Relativismus in philosophischen Sachfragen nicht nur zuzulassen, sondern zu befördern. Eine Entsprechung hätte das in Hinsicht auf die interkulturelle Philosophie, wenn man an so etwas denkt wie Ethnophilosophie oder Ethnophilosophien im Plural. Die könnten relativistisch nebeneinander gedacht werden. Ich gehe heute noch ein bisschen genauer dann darauf ein. Und ein dritter Unterschied zur Postmoderne liegt eben darin, dass die postmoderne Philosophie ein europäisches, traditionskritisches Unternehmen ist, das sich auch auf Europa beschränkt. Mit Europa meine ich jetzt nicht den geografischen Raum oder gar irgendwie die Union oder dergleichen, sondern auf den Westen, Okzident, wie immer man das benennt, diesen von Europa aus geprägten, unterdessen global auftretenden Raum, Theorieraum der Erde. Die Postmoderne begrenzt sich in ihrer Kritik auf die großen Erzählungen Europas und nimmt andere große Erzählungen, zum Beispiel der indischen Tradition, der chinesischen oder der afrikanischen Tradition, gar nicht in den Blick. Also die Postmoderne setzt sich mit der europäischen, und zwar mit der Moderne Europas auseinander. Hingegen setzt interkulturelle Philosophie sich explizit grundsätzlich mit vielen Traditionen auseinander. So viel zu dieser Theoriefamilie. Gibt es dazu Fragen? Nein. Ja. Ja, der Lyotard ist einer der Hauptvertreter, ja.
Sie machen da keine Ausnahme, weil sie da verschiedene Richtungen gibt.
Aber Derrida genauso. Oder?
Ja, ich habe eher das gedacht, irgendwie, aber das wirklich beschränken kann, also das ist.
Nein, nee, ich kann mich nicht darauf beschränken, auf Derrida und auf Lyotard, das weiß ich schon. Ich behandle auch weiter die Postmoderne nicht, ich habe es jetzt nur als Kontrast sozusagen genommen, und da scheint, der Unterschied scheint mir wirklich gegeben, dass die Postmoderne sich an der europäischen Moderne abarbeitet. Ja? Und das tut die interkulturelle Philosophie nicht, von vornherein nicht. Das ist, wenn Sie denken an ein Hauptwort bei Lyotard und die Differenz, ja, das ist die Differenz in Europa, auch bei Derrida.
Ja.
Die sind in Europa. Und ein Hauptwort, das dem sozusagen theoriegeschichtlich in der interkulturellen Philosophie entsprechen würde, ist nicht ein Wort, sondern ist sozusagen ein Slogan: möglichst viele Stimmen hörbar machen. Ja. Also aufschließen, sozusagen, dieses Stimmen hörbar machen, findet sich in dieser oder ähnlicher Formulierung bei ganz verschiedenen Autoren der interkulturellen Philosophie. Das ist etwas ganz anderes. Der Impetus ist ein anderer. Im einen Fall geht es um eine Kritik am Erklärungs- und Beschreibungsmonopol der Moderne. Das ist der postmoderne Ansatz, glaube ich. Und im anderen Fall geht es auch gegen ein Beschreibungsmonopol, aber nicht nur der Moderne und auch nicht nur der europäischen Tradition.
Ich glaube, mich stört das mit dem Relativismus und so weiter.
Ich weiß, das ist mein Bild von der Postmoderne. Sie finden, dass kein Relativismus folgt bei der Postmoderne. Aber wenn Sie jetzt, ich will es ja nur als Kontrast, vielleicht habe ich ja auch ein einseitiges, sicher habe ich ein ungenügendes Bild der Postmoderne. Also nicht nur, dass ich es jetzt nicht darstelle, sondern wahrscheinlich habe ich auch persönlich ein unzulängliches Bild von der Postmoderne, aber soweit sie mir untergekommen ist, war mir das immer auffallend, dass man dann irgendwann sich also der Kritik enthält, gegenseitig. Und das ist mir bekannt, dieses Phänomen, aus dem, was ich als Ethnophilosophie kennengelernt habe. Die Ethnophilosophien sind auch nicht relativistisch in ihrem Selbstverständnis, aber auf die Ethnophilosophien komme ich heute noch einmal ein bisschen geordneter, sind in ihrem Selbstverständnis nicht relativistisch, aber sie insgesamt gesehen stellen sie einen relativistischen Zugang dar, denke ich. Aber ich gebe zu, dass mein Bild der Postmoderne nicht nur von philosophischen Texten, sondern sehr stark auch von der Kunst geprägt ist, also von Entwicklungen in der Kunst seit den 70er Jahren. Und da habe ich halt diesen Eindruck immer wieder gewonnen.
Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht muss ich vom Relativismus irgendwann mehr nach dem alten Sprachgebrauch.
Ja. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Also was jetzt Relativismus heißt, das ist auch so ein Reizwort. Also das ist auch so ein Wort, das neu besetzt wird, immer wieder. Oder Universalismus. Ja, ja. Aber können wir das lassen jetzt?
Ja.
Weil wenn ich es jetzt verglichen hätte näher mit der feministischen Philosophie, dann wären genauso Probleme herausgekommen. Im Text steht ja drin, den Sie nachlesen können, dass sich diese Mitglieder dieser Theoriefamilie miteinander nicht besonders gut verstehen. Wie das überhaupt bei Familie, bei Großfamilien häufig der Fall ist. Und zwar deswegen nicht gut verstehen, weil sie andere Partner haben und weil man die Partner der anderen nicht besonders schätzt. Aber das ist nur eine Metapher. Ja, ich habe es eh hineingeschrieben, ich habe es jetzt nur nicht gesagt, weil, es ist nur so eine assoziative Metapher mit der Familienähnlichkeit. Nicht? Ja. Gut, dann komme ich zum noch diesen Versuch einer wenigstens skizzenhaften Einordnung und Abgrenzung zu der Frage, was wird als interkulturelle Philosophie benannt oder beschrieben? Wann ist das der Fall? Das ist eindeutig in der deutschen Literatur zuerst der Fall gewesen, dass man von interkultureller Philosophie gesprochen hat, nicht in anderen Sprachen der Philosophie, und zwar um 1990. Die Philosophie war da etwas spät dran. In sich da irgendwie mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Andere Disziplinen hatten schon vorher so etwas konzipiert, und zwar auffallenderweise bei einigen Disziplinen. Es gab also um 1990 eine interkulturelle Kommunikationsforschung beispielsweise. Die hieß auch so und die hatte auch schon ihre Abteilungen und gewisse Forschungsprojekte etc. Es gab eine interkulturelle Geographie um 1990 und es gab bereits schon seit längerem damals, überraschend für mich war das zumindest damals, eine interkulturelle Germanistik. Wobei ich mir gedacht habe, wie ich das zum ersten Mal, das war eben so Ende der 80er Jahre, wahrgenommen habe, was soll das sein? Germanistik ist ja nun so etwas von, das ist ja eben die Wissenschaft von der deutschen Literatur, ne? Literatursprache auch teilweise, aber Literatur hauptsächlich. Also Deutscher geht es nicht mehr als Germanistik. Und was soll jetzt da interkulturell sein, bis mir dann bei einer Tagung dieser interkulturellen Germanistik, die ich besucht habe, klar geworden ist, dass es nicht so einfach ist, ein Hölderlin oder ein romantisches Gedicht ins Arabische zu übersetzen, richtig zu übersetzen, wenn da der Mond in einem Weiher sich spiegelt und das Ganze findet in einem deutschen Wald statt. Womöglich noch irgendwie mit der Stimmung des deutschen Waldes. Und das jetzt in eine Sprache und in eine Kulturumgebung zu übersetzen, wo es keine Wälder gibt beispielsweise, oder wo der Mond eine vollkommen andere Bedeutung hat, das ist schon ein Kulturphänomen. Oder da treten dann schon kulturelle Interpretationsfragen auf. Aber das ist auch nur ein beispielhafter Hinweis. Es ist genauso schwierig gewesen, Günter Grass die Zunge zeigen ins Hindi zu übersetzen, ohne ununterbrochen Tabus zu verletzen. Also das betrifft jetzt nicht romantische Gedichte ausschließlich oder sonst was. Auch die Hänsel und Gretel findet hauptsächlich im Wald statt und der Wald ist ein deutscher Wald. Also es lässt sich nicht alles leicht übersetzen. Mit solchen und ähnlichen Dingen hat also die interkulturelle Germanistik sich befasst, aber das kannte ich nicht, das kannte auch sonst, kannten die Philosophen nicht. Und es war auch nicht immer klar, dass bei der interkulturellen Geografie, bei der interkulturellen Kommunikationsforschung nicht doch nur so etwas wie ein Kulturvergleich angezielt wird, dass man Kulturen, kulturelle Standards, kulturelle Topoi oder Stereotype, Assoziationen vergleicht und dann damit eine bessere Übersetzung fördert. Also im Grunde ein Übersetzungsunternehmen, ein hermeneutisches Unternehmen, nicht das, was die Philosophie als Reflexion auf Grundfragen nach der Wirklichkeit, nach der Erkenntnis, nach Normen, Gültigkeit eigentlich umtreibt. Und darum wohl war es etwas Neues, als dieser Ausdruck interkulturelle Philosophie um 1990 geprägt wurde im Deutschen und später dann anderen europäischen Sprachen auch übernommen worden ist, weitgehend bisher. Was war der Ausgangspunkt? Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt. Der Ausgangspunkt war mit Sicherheit eine Kritik am hermeneutischen Monopol des Okzidents. Ich sage Okzident oder Abendland oder Westen in gleicher Bedeutung. An einem hermeneutischen Monopol. Was meine ich damit? Also das Buch, in dem auf Deutsch zuerst einmal von interkultureller Philosophie gesprochen wurde, das auch diesen Titel trug, war von mir 1990 erschienen. Das hat dann ein hermeneutisches Monopol als etwas, was kritisiert werden will oder soll, vor Augen. Und zwar, dieses Monopol lässt sich fast in einem Satz sagen, besteht darin oder bestand darin, dass alle geglaubt haben, ohne es weiter noch begründen zu müssen, dass die europäische Wissenschaftsgeschichte, vielen Wissenschaften, die es gibt, die Wissenschaftsgeschichte europäisch ist und dass die europäische Wissenschaftsgeschichte alle Mittel zur Verfügung stellt, alle Methoden, alle Begriffe zur Verfügung stellt, um sich selbst zu beschreiben und den Rest der Welt zu beschreiben. Das ist ein Monopol. Also es gibt eine Begriffsgeschichte, eine Wissenschaftsgeschichte, eine Philosophiegeschichte, die ist europäisch, die geht von den Griechen bis zur Gegenwart. Und diese Begriffswissenschaftstheoriegeschichte stellt alle Mittel, alle denkerischen Mittel, Begriffe, Methoden, Anschauungsweisen, Denkformen, stellt die zur Verfügung, sodass sie sich selbst richtig darstellen kann, richtig verstehen kann und auch alles andere richtig beschreiben kann. Es ist ein hermeneutisches Monopol. Wieder, jetzt sage ich in Klammer wieder das Beispiel, bei der feministischen Philosophie hat das Virginia Woolf, also bevor es den Ausdruck feministische Philosophie überhaupt gab, hat Virginia Woolf, die englische Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, das einmal in ein sehr heftiges Bild gebracht, indem sie sagte in dem Text A Room, ein Zimmer für einen selbst, für einen allein, da steht der Satz drin, die Frau ist das bestbeschriebene Tier im Universum. Punkt. Das ist ein sehr kurzer Satz, so schaffe ich das nicht, solche Sätze. Das bestbeschriebene Tier im Universum. Und wie hat sie das gemeint? Sein Tier, die Frau ist ein Tier im Universum, dann kann man sagen, der Mensch ist ein Tier, aber so hat sie es nicht gemeint, sondern sie hat das gemeint, dass die Frau ein Tier ist, insofern die Frau nicht spricht. Sie spricht nicht in der Geistesgeschichte, sie spricht nicht in der Theoriegeschichte, aber sie wird beschrieben. Man weiß genau, was das für ein Tier ist, aber es nicht von sie von ihr selbst, also sie selbst hat nicht das Wort. Die interkulturelle Philosophie hat das vorgefunden, diese Situation, wenn von afrikanischer Philosophie etwa überhaupt nicht gesprochen wurde oder sollte davon die Rede sein, dann immer nur von außen. Also keine Afrikaner sprechen über afrikanische Philosophie, sondern nur europäische Ethnologen sprechen vielleicht darüber. Das ist so eine Beschreibungssituation von außen. Oder Hegel spricht über die Philosophie Asiens. Ich zitiere jetzt etwas, was ich auch in dem Lesetext zitiert habe und lese das Zitat vor. Das Zitat stammt von Akhamari. Ich habe mal schon vergangene Woche einmal kurz, glaube ich, erwähnt, Ram Adhamal ist von Geburt und Ausbildung indischer Philosoph, der aber sein Erwachsenenleben, also bereits das Studium teilweise in Deutschland und jetzt auch emeritiert ist in Deutschland, also Philosophie in Deutschland dann weitergetrieben hat. Und der schreibt in einem Text Folgendes. Es ist von einer vierdimensionalen hermeneutischen Dialektik in der Gegenwart auszugehen, also von einer hermeneutischen Dialektik in vier Dimensionen. Erstens, in der interkulturellen Philosophie, zu der er sich auch zählt. Erstens geht es um ein Selbstverständnis Europas durch Europa. Trotz aller inneren Unstimmigkeiten hat sich Europa zum größten Teil unter dem Einfluss außerphilosophischer Faktoren den Nicht-Europäern als etwas Einheitliches präsentiert. Das ist ein wahrer Satz, glaube ich, aber ein sehr überraschender Satz. In jedem einzelnen Fall, der mir begegnet ist, in diesen emanzipatorischen, auch postkolonialen Diskursen der Philosophie, wird Europa als etwas Einheitliches imaginiert. Der europäische Geist, die europäische Rationalität. Das ist geradezu unheimlich zu lesen, wie einheitlich Europa angeblich ist. Was dieses Europa ist, ob tatsächlich die Russen dazugehören oder nicht mehr die Slawen dazugehören, das ist eine andere Frage. Es wird meistens wieder unterschiedlich verstanden, was dieses Europa ist. Aber es ist Europa gelungen, sagt Mal, zumeist oder zum größten Teil unter dem Einfluss außerphilosophischer Faktoren den Nicht-Europäern sich als etwas Einheitliches zu präsentieren. Woran er da denkt, ist natürlich die Geschichte des weltweiten Kolonialismus. Aber selbst dabei wundert man sich dass da etwas Einheitliches vorgestellt wird. Zweite Stufe oder zweite Perspektive der hermeneutischen Dialektik. Es gibt das europäische Verstehen der nicht-europäischen Kulturen, Religionen und Philosophien. Das gibt es ja anderswo so nicht. Außerhalb der europäischen Kulturentwicklung gibt es nicht eine vergleichbare Entwicklung, global gesehen, wo man sozusagen alles, was nicht in der eigenen Tradition ist, schön, klar, geordnet, untersucht hätte. Nur Europa hat in den Jahrhunderten nach der Entdeckung Amerikas die gesamte Erde sozusagen klassifiziert und beschrieben. Das hat China nicht getan, das hat Indien nicht getan, das hat der arabisch-islamische Raum nicht getan. Keine der Kulturen, der Regionalkulturen außer der europäischen, hat tatsächlich so einen Kosmos von Wissenschaften hervorgebracht, sodass in der eigenen Wissenschaftstradition für alles auf der Welt eine Disziplin eingerichtet wurde. Ram Mal nennt da zum Beispiel die institutionalisierten Fächer der Orientalistik und Ethnologie benennen das. Es ist schon interessant, dass Europäer nicht nur Pflanzen gesammelt haben und Tiere klassifiziert haben, weltweit. Die Herbarien Europas sind immer global angelegt gewesen, aber nicht die Herbarien Indiens und nicht die Herbarien des Maghreb oder Chinas oder Japans. Aber Mal schreibt dann weiter, Hegel und einige andere gehen von der festen Überzeugung aus, dass Asien sich selbst nicht ganz richtig versteht. Mit dem habe ich ihn ja letztes Mal schon zitiert. Sich selbst nicht ganz richtig versteht und Asien verstehen, Asien überwinden bedeutet. Das ist auch ein abgekürztes Referat von Hegel, aber so ähnlich sagt das ja Hegel. Fast eine Art theoretischer Gewalt ist am Werke, wenn man meint, dass man die anderen besser verstehe, als sie sich selbst verstehen. Ein Grundsatz der deutschen Hermeneutik, man muss die anderen, den Autor besser verstehen, als er sich selbst verstanden hat. Weiter im Text. Freilich setzen wir hier voraus, bei der interkulturellen Philosophie, dass es um gleichberechtigte Diskurspartner geht. Und dann, wenn es um gleichberechtigte Diskurspartner geht, muss der andere Satz gestrichen werden. Dann kann das nicht der Fall sein, dass es ein Erklärungs- oder Interpretations- oder Beschreibungsmonopol bloß auf einer Seite von vornherein gibt. Das ist die zweite. Also es geht um ein Selbstverständnis Europas durch Europa. Es gibt zweitens das europäische Verstehen der nicht-europäischen Kulturen. Drittens, sagt Mal, sind da die nicht-europäischen Kulturkreise, die ihr Selbstverständnis heute auch selbst vortragen. Das hat der Text stammt aus einem Aufsatz 2003, aber diesen Punkt wiederholt Mal seit circa 20 Jahren. Also das hat er auch früher schon immer gesagt. Heute tragen andere ihr Selbstverständnis weltweit selbst vor. Das ist Ihnen vielleicht trivial, könnte Ihnen das erscheinen. Natürlich würden Sie wahrscheinlich sagen, verstehen afrikanische Philosophen mehr von afrikanischer Philosophie als Nicht-Afrikaner. Aber es ist nicht selbstverständlich, es war auch keineswegs selbstverständlich, dass man überhaupt von außereuropäischen Wissenschaftlern oder Philosophen eine Kompetenz erwartet in der Beschreibung ihrer eigenen Tradition. In der Beschreibung ihrer eigenen Tradition und schon gar nicht in der Beschreibung anderer Traditionen. Ihr Selbstverständnis heute selbst vortragen, sagt Mal, und dies nicht den anderen überlassen. Denken Sie wieder an das bestbeschriebene Tier im Universum, das dann zu sprechen beginnt und sich selbst beschreibt. Viertens ist da das Verstehen Europas durch die außereuropäischen Kulturen. In dieser Situation stellt sich die Frage, wer versteht wen, wie und warum am besten. Ende des Zitats, soweit ich es jetzt lese. Ich meine, das war wirklich ein wesentlicher Ausgangspunkt, die Kritik am hermeneutischen Monopol des Okzidents. Was sind die, haben Sie dazu Fragen? Oder Ergänzungen? Nein? Keine Fragen? Okay. Was sind die Motive der interkulturellen Philosophie? Ich nenne drei. Letztes Mal hat ein Kollege ja schon danach gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Ja. Bietet eigentlich das Philosophiestudium in anderen Ländern und Kontinenten?
Ja. Nein. Das ist eben das Schwierige. Die Kollegin fragt, wie schaut eigentlich das Philosophiestudium in Yokohama aus oder in Rio de Janeiro oder in Lagos? Ja. Nicht viel anders als in Berlin, Paris oder Wien. Wobei es in Berlin, Paris und Wien auch verschieden ausschaut. Aber ich kenne aus eigener Erfahrung Universitäten in Japan, in Lateinamerika und in Afrika einige. Und auch die Lehrpläne sind zunächst einmal, die haben sich geändert in der Zeit, in der postkolonialen Zeit, haben sie sich schon geändert. Aber zunächst einmal um 1960 herum waren sie überhaupt identisch weltweit. Also Geschichte der Philosophie in Tokio zu studieren hieß Geschichte von den Griechen bis Wittgenstein. Nein, Tokio war es von den Griechen, ja, Griechen bis Wittgenstein. Und in Kyoto in Japan war es von den Griechen bis Heidegger. Die Kyodai und die Todai haben sich da immer und tun es bis heute noch unterscheiden. Aber es war Geschichte der Philosophie von den Griechen bis heute. Das war Philosophie Tetsugaku, westliche Philosophie. Haben Sie sich mit Ihrer eigenen Tradition auseinandergesetzt und wenn ja, wie? Sie haben, aber Sie haben das separiert. Sie haben das unter dem Titel Nihonji oder Nihon irgendwas denken, ja, also Japan-Denken, extra in der Literaturgeschichtsabteilung oder auch in einer buddhistischen Hochschule etc. Also getrennt, ethnophilosophisch sozusagen sich verhalten. Und so war es in Lagos und in wo auch immer auf der Welt. Also Philosophie, Europa hat diesen Philosophiebegriff sehr, sehr erfolgreich, nämlich einen regionalen, sehr erfolgreich globalisiert oder als den einzigen exportiert im Verlauf der letzten 200 Jahre. Jetzt hat sich das geändert und es ist sowohl als auch. In Äthiopien, wo ich zuletzt war, im November, sieht der Lehrplan in Philosophie jetzt natürlich auch afrikanische Philosophie vor. Ja? Aber das ist neu, das ist seit 10 Jahren oder so. Und das ist unter anderem deswegen, weil der Dekan der dortigen Fakultät in Wien studiert hat. Also wird es nicht ganz unerwähnt in diesem Fall. Und so gibt es solche Entwicklungen der Emanzipation auch oder der Diskurse auch unter anderem angeregt durch solche Projekte, die wiederum teilweise von Europa ausgehen. Noch Fragen? Dann gehe ich zu den Motivationen. Also was sind die Motivationen hinter so einem Projekt wie der interkulturellen Philosophie? Ein Motiv, das generell hinter der kulturalistischen Wende, also der Philosophie steht, nämlich hinter dieser Orientierung in der Philosophie, der Gegenwart oder der vergangenen Jahrzehnte, die verstärkt Kulturelemente analysiert oder in den Blick nimmt. Eines dieser Motive liegt darin, dass eben Wertekonflikte auftreten zwischen Normen, Begründungen, die konfligieren, die miteinander in Konflikt treten. Und die in modernen Gesellschaften auftreten, sich aber auf jeweils andere kulturelle Traditionen stützen. Die auffallendsten Beispiele dafür sind die Diskurse über Menschenrechte, aber es gibt auch noch eine Reihe anderer. Und dass man mit solchen konfligierenden Normenbegründungen ja irgendwie philosophisch zu Rande kommen muss, sicher ein Motiv. Ein anderes Motiv, ein zweites Motiv liegt in der faktischen Entwicklung einer Weltgesellschaft oder Weltkultur. Dieses Wort ohne Kommentar verwende ich nicht gerne, mit Kommentar dauert zu lange, also sage ich Weltgesellschaft, faktische Entwicklung einer Weltgesellschaft, in dem, was man jetzt auch ungefähr seit dieser Zeit Globalisierung nennt. Und da spielen in Bezug auf diese Weltgesellschaft, die da im Entstehen ist, spielen, glaube ich, zwei Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle für die Philosophie, und jeden der beiden möchte ich nur mit einem Zitat andeuten. Erstens entsteht eine Verlegenheit aufgrund des praktizierten Zentrismus. Das ist die erste Sache, die aus der Begegnung mit der entstehenden Weltkultur eben da ist. Das heißt, die Verlegenheit, dass die gebildeten, sagen wir auch philosophisch gebildeten Menschen auf der Welt voneinander nicht viel wissen, schlicht nicht viel wissen. Also wer in Japan studiert, Philosophie hat studiert in den 80er Jahren, der kannte Nikolaus Cusanus und Karl Marx und Immanuel Kant und vielleicht Søren Kierkegaard tatsächlich, ja, aber er wusste nicht viel über japanische Denkgeschichte. Das war was anderes. Es ist so wie jemand, der einen, ja, lassen wir die Vergleiche, Sie können sich schon vorstellen. Also weder die Europäer noch die europäisierten, bildungsmäßig europäisierten Nicht-Europäer nehmen sozusagen die anderen Traditionen wirklich wahr. Ja? Das ist damit gemeint, eine Verlegenheit. Und da sagt Collins, das ist übrigens dieser Wissenschaftssoziologe, den ich vorhin genannt habe, Randall Collins, in seinem Buch A Global Theory of Intellectual Change, Sociology of Philosophies, sagt er, further on in the 21st century, when economic linkage and intermigration will indeed produce a common world culture. Er verwendet auch dieses Wort, a common world culture. Educated people will likely be embarrassed to know so little about the intellectual history of other parts of the world than their own. Das meint er, das werden bereits vielleicht ihre Generation oder die Generationen in 20, 30 Jahren geradezu abstoßend oder unglaublich finden, dass wir uns in der entstehenden Weltkultur so ganz und gar wenig umeinander gekümmert haben oder irgendwie nicht neugierig waren, warum die anderen das denken, was sie denken oder was sie eigentlich überhaupt denken, dass wir da eigentlich ein Linear weitergegangen sind, als wäre die Welt nur monokulturell. Das ist der eine Punkt, diese Verlegenheit, in die wir uns selbst bringen, wenn wir voneinander eigentlich nichts wissen. Und ein zweites Zitat, auch mit der Globalkultur zusammenhängend, da zitiere ich von Elmar Hohlenstein, Also Collins sollte ich auch aufschreiben. Ulstein in einem Text mit dem Titel Ein Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse, auch in den 90er Jahren geschrieben. Dort schreibt Hohlenstein Folgendes, ein Plädoyer, weil es ihm ja darum geht, also Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse entwickelt man ja nur, wenn es sinnvoll ist, interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Wenn das keinen Wert hat, wenn man eh mit den Missverständnissen irgendwie anders glücklich wird, dann braucht man keine Regeln oder braucht man eigentlich keine, braucht man sich nicht zu bemühen. Also beschreibt er am Schluss, warum er das überhaupt macht. Ein Plädoyer für die Vermeidung von behebbaren Missverständnissen und für die Besinnung auf zivile Umgangsformen in der Auseinandersetzung mit uns fremden Kulturen bedarf keiner moralischen Motivation. Schieres Eigeninteresse genügt. Ich weiß nicht wirklich, ob er recht hat oder ob das allen einleuchtet, aber er meint, und Hohlenstein hat das immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen ausgeführt, dass das ist ja eigentlich in unser aller Interesse, Missverständnisse zu vermeiden, solche kulturelle Missverständnisse, behebbare Missverständnisse zu vermeiden. Und dazu sollte auch die Philosophie einen Beitrag bringen. Das sind das zweite Motiv. Das dritte Motiv sehe ich für die interkulturelle Philosophie, sehe ich in Universalitätsanspruch, den die Philosophie generell hat. Und jetzt komme ich auch auf Ihre Frage, Frau Köpfe, noch einmal zurück mit diesem Relativismus, wie ich das gemeint habe vorhin und vielleicht zu Unrecht die Postmoderne da, also die vielleicht nicht ganz zu Recht genannt habe. Es gibt Ethnophilosophie tatsächlich. Ethnophilosophie oder nationalistisches auch chauvinistisches Denken in der Philosophie gibt es immer wieder, aber der Begriff von Philosophie im Allgemeinen, so wie ich ihn auch verwende und glaube ich, wie überhaupt generell verwendet wird, ist ein universalistischer. Philosophie ist ein Unternehmen mit Universalitätsanspruch. Und das wird immer wieder beeinsprucht bei Ethnophilosophien ganz deutlich. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine ethnophilosophische Position des 20. Jahrhunderts. Ich lese zuerst das Zitat. Die Philosophie im herkömmlichen Sinn ist gekennzeichnet durch ein universalistisches Prinzip, sagt der Autor. Da unsere Weltanschauung den Universalismus jeder Art beendet und durch ein nationales Prinzip ersetzt, müsste folgerichtig die Philosophie, da sie stets am Universalismus hängt, als beendet erklärt und durch eine national-kulturelle Kosmologie und Anthropologie ersetzt werden. Was glauben Sie, aus welcher Zeit dieser Text stammt und aus welcher Region der Welt? Also, die Philosophie ist als beendet zu erklären, denn sie ist universalistisch. Wir müssen unsere Kultur von wann ungefähr? Heidegger? Ende Heidegger. Ja. Würden Sie ihn nach Deutschland setzen, den Text? Das ist ein deutscher Text. Ja. Es ist ein deutscher Text, aber es ist nicht von Heidegger. Ja. Ich habe ihn auch verfremdet, etwas. Also ich habe Kultur gesagt, wo rassisch-völkisch im Text steht. Und ich habe nationale Weltanschauung gesagt, wo nationalsozialistische Weltanschauung steht. Ja. Also noch einmal, da die nationalsozialistische Weltanschauung den Universalismus jeder Art beendet und durch das rassisch-völkische Prinzip ersetzt, müsste folgerichtig die Philosophie, da sie stets am Universalismus hängt, als beendet erklärt und durch eine rassisch-völkische Kosmologie und Anthropologie ersetzt werden. Solche Texte lesen wir gewöhnlich nicht. Das ist die Festschrift für Adolf Hitler 1939 und zwar von Krieg. Also der Text stammt nicht von einem Philosophen, sondern von einem Psychologen oder einem Vertreter der Seelenlehre, hieß das damals, nicht Psychologie. Krieg war aber kein unbedeutender Ideologe in dieser Zeit, auch durchaus ein Mann, mit dessen Wort Gewicht hatte und der auch als Wissenschaftler etwas galt und gilt. Das ist nicht so nebenbei irgendwie nur. Ein typischer Ausdruck einer Ethnophilosophie, denke ich, und das kommt eben häufig vor, auch dann bei emanzipatorischen Diskursen, also nicht nur in diesen nationalen Diskursen. Das unterschreibt die interkulturelle Philosophie nicht, egal ob es sich um das deutsch-nationalsozialistische oder um ein quasi emanzipatorisch-afrikanisches Projekt handelt. Ethnophilosophie ist also nicht das Ziel, sondern ein Universalitätsanspruch. Ich muss jetzt etwas abkürzen. Und ich bitte Sie vielleicht, das auch selber nur durchzulesen und nächstes Mal können wir noch darüber diskutieren. Ich habe im Text dann über Möglichkeiten und Aufgaben und über differente Ansätze etwas und will noch zum letzten Punkt kommen von diesem Lesetext auch, nämlich zur Frage, was ist neu? Gibt es neue Quellen der Philosophie? Selbstverständlich gibt es dann neue Quellen in jeder Disziplin, der Philosophie, in jeder Fragestellung der Philosophie gibt es andere Quellen, nämlich außereuropäische Quellen, die heranzuziehen sind oder möglicherweise heranzuziehen sind. Wenn man eine Frage untersuchen will, die in irgendeiner Weise die Ethik betrifft, in einer globalen Gesellschaft, dann wird es sinnvoll sein und eigentlich nicht zu umgehen, sich auch die Frage zu stellen, was sind die chinesischen, die indischen oder die arabischen Beiträge zur Ethik der Gesellschaft. Denn de facto leben wir auf dieser Welt mit den vielen auch Philosophietraditionen. Gibt es neue Themen? Ich glaube nicht, dass die Fülle der Themen so sehr ansteigt durch die interkulturelle Philosophie, weil auffallenderweise, wo immer philosophiert wurde, ähnliche Themen thematisiert wurden. Thema der Gerechtigkeit, der Wahrheit, auch der Ästhetik, der Schönheit etc. immer wieder in den verschiedensten regionalen, kulturellen Zusammenhängen. Es gibt allerdings neue Methoden. Und das möchte ich jetzt nur als sozusagen provokante Frage an den Schluss stellen. Wir sind ja gewohnt, dass Philosophie, wie andere Wissenschaften auch, gewisse rituelle Vorgangsweisen kennt. Also zum Beispiel Kongresse, wissenschaftliche Zeitschriften, Buchveröffentlichungen, so etwas wie das, was ich jetzt tue hier, Unterrichtsformen dieser Art. Und wir sind nicht gewohnt, dass jemand im Rahmen seines philosophischen Arguments zum Beispiel ein Lied singt, höchstens als Illustration in einer Ästhetikvorlesung, könnte ein Musikbeispiel sein, aber nicht als Argument. Wenn es aber zum etwa eine Philosophieentwicklung in einer kulturellen Tradition gibt, bei der das Singen eines Liedes oder das Rezitieren ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, wo das dazugehört, dann ist das ungewohnt. Dann würden wir uns da erst einlernen müssen. Und angenommen nur, derjenige oder diejenige würde dann auch noch sagen, um es zu verstehen, muss man es auch singen selbst. Also Sie müssten dann, wenn ich jetzt singe, was ich Ihnen erspare, dann da müssten Sie auch singen und richtig singen noch dazu, sonst wäre daran nichts. Und ich würde vielleicht noch weitergehen und sagen, aber eigentlich müssten wir jetzt tanzen. Und dann müssten wir auch tanzen. Und dann müssten wir uns fragen, müssen wir über das Tanzen sprechen oder müssen wir über das Sprechen tanzen? Und was ist eigentlich jetzt vorgegangen? Solche Formen gibt es, solche ähnliche Formen gibt es und solche sind wir nicht gewohnt und solche finden auch tatsächlich kaum statt. Tatsächlich aber ist die Entwicklung von Dialogen oder von Polylogen auch im Rahmen der Philosophie auch mit einer formalen Entwicklung ähnlicher, nicht genau solcher, aber ähnlicher Dinge eigentlich zu sehen. Ich komme zum Schluss und lese nur vor, das werde ich nächstes Mal wiederholen, dass es vier Thesen sind. Thesen, um die die ganze Vorlesung kreisen wird, und diese Thesen kann man kritisieren, die kann man begründen, die muss man diskutieren. Um diese vier Thesen geht es eigentlich in der interkulturellen Philosophie. Erste These, darüber habe ich einiges schon gesagt. Erste These, Kultur- und Philosophiegeschichte sind im Allgemeinen eurozentrisch. Das ist eine Begrenzung, ein Regionalismus. Erste These. Zweite These, jede These der Philosophie, die als universell geltend beabsichtigt ist, intendiert ist, ist möglicherweise nicht universell, sondern kulturell geprägt. Und zwar so, dass sie nicht universell ist. Und kulturell partikuläre Thesen sind in der Philosophie nach ihrem eigenen Anspruch nicht ausreichend. Dritte These, eine Ausweitung des kulturellen Horizonts der Philosophiegeschichte ist möglich und sie ist auch nötig. Oder man kann es umgekehrt sagen, vielleicht sogar besser umgekehrt, ist nötig und auch möglich. Denn dass sie nötig ist, die Ausweitung des Horizonts der Philosophiegeschichte auf einen globalen Horizont, dass sie nötig ist, lässt sich leichter argumentieren, als gezeigt werden kann, dass sie möglich ist. Die Möglichkeit ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Vierte These, das Bewusstsein von der, und das ist die problematischste natürlich, das Bewusstsein von der Überlegenheit europäischer philosophischer Tradition ist kritisierbar. Dieses Bewusstsein ist mit Gründen, mit Sachgründen kritisierbar. Jetzt habe ich Ihnen die Diskussionszeit genommen durch viele Abschweifungen, wofür ich mich entschuldige. Aber hat noch jemand eine Frage? Sonst stellen Sie es jetzt an den Herrn Wollner, der ist noch ansprechbar. Bitte.